In der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße dazu recht herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wie so oft am Freitag beginnen wir mit den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Wir haben auch noch Reiseankündigungen und eine Nachlieferung, die sich, glaube ich, auf die Regierungs-PK vom Mittwoch bezieht. Und ich habe auch sonst eine ganze Reihe anderer Themen. Aber erstmal, Herr Hille, haben Sie das Wort.
Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Tag auch von mir. Wie üblich am Freitag blicken wir auf die kommende Woche und die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers. Da habe ich in dieser Woche zwei mit dabei, und zwar am Mittwoch, dem 27. Mai, leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr das Bundeskabinett. Und der zweite Termin findet dann im Anschluss statt. Dann empfängt der Bundeskanzler nämlich ebenfalls am Mittwoch, dem 27. Mai, den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Der Austausch im Rahmen eines Mittagessens findet von 12.30 Uhr bis 14 Uhr statt. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden die wirtschaftliche Lage und insbesondere das Frühjahrsgutachten stehen. Das Frühjahrsgutachten stellt der Sachverständigenrat als kleiner Servicehinweis für die Bundespressekonferenz am gleichen Tag, am 27. Mai um 10 Uhr hier in der Bundespressekonferenz vor. An dem Gespräch nehmen neben dem Bundeskanzler auch noch Finanzminister Klingbeil, Arbeits- und Sozialministerin Baas, Gesundheitsministerin Wagen und auch die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundeswirtschaftsministerium Konnemann teil. Soweit der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
Gibt es dazu direkt Fragen? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit einer Reiseankündigung aus dem Verteidigungsministerium.
Ja, ich darf Ihnen heute auch eine Reise ankündigen. Verteidigungsminister Pistorius wird in der kommenden Woche am Dienstagnachmittag nach Kanada fliegen. Am Mittwoch wird er dort in Ottawa sein und wird am Vormittag die Rüstungsindustriemesse CANCEC besuchen und dort auch im Zuge dessen eine Rede halten. Diese Rede auf einem Panel werden wir auch via Livestream übertragen, sodass Sie das also auch von hier entsprechend verfolgen können. Und am Abend nimmt der Verteidigungsminister dann in der Botschaftsresidenz teil an dem Festakt zu 75 Jahre deutsch-kanadische Beziehung und wird auch in diesem Kontext ein Grußwort halten. Am Donnerstag wird er seine Reise fortsetzen und nach Montreal reisen. Dort stehen die Besuche mehrerer Rüstungsfirmen im Fokus, die auch für unsere deutsche oder auch für uns in Deutschland Relevanz haben. Hier ist die Pressearbeit tatsächlich noch nicht final abgestimmt, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir Sie auch hier natürlich dann in bewährter Form informieren werden über die öffentlichen Äußerungen des Ministers.
Dazu gab es eine Frage von Herrn Kubina.
Danke Ihnen. Frau Jenning, zwei Fragen dazu. Erstens, mit Blick auf Kanada zeichnet sich ja ein U-Boot-Geschäft ab. Der Finanzminister war unlängst in Kanada, hat dafür geworben. Wird das auch Thema sein, der Reise des Verteidigungsministers, und wie konkret, wie weit sind diese Pläne für ein solches U-Boot-Geschäft? Und das Zweite, Pistorius selbst hat sich ja am Mittwoch schon recht deutlich geäußert, was einen eigentlich geplanten zweiten Teil dieser Nordamerika-Reise betrifft, nämlich einen US-Anteil, und auch zu verstehen gegeben, dass es zumindest am Mittwoch noch in Ermangelung an Gesprächspartnern in den USA nicht so sei, dass er jetzt sagen könne, er fährt tatsächlich dorthin. Was ist der Stand der Dinge? Ihren Äußerungen entnehme ich jetzt, der US-Teil entfällt nach jetzigem Stand erstmal, aber arbeiten Sie weiter dran? Und ja, wie bewertet das Haus auch überhaupt, dass es so schwierig ist für den Bundesverteidigungsminister, an adäquate Gesprächspartner in Washington zu kommen?
Also vielleicht zum ersten Teil. Sie können sich sicher sein, dass natürlich auch die angesprochene U-Boot-Kooperation Thema in der nächsten Woche sind. Sie wissen, dass wir hier in entsprechenden Verhandlungen stehen. Aber ich muss Sie hier an dieser Stelle, wie so oft, aber um Verständnis bitten, dass ich weder den bereits laufenden Gesprächen vorweggreifen kann, noch den Gesprächen, die wir da in der kommenden Woche führen, sodass ich Ihnen hierzu keine weiteren Details mitteilen kann. Und zu Ihrem zweiten Punkt. Es ist richtig, dass wir derzeit derzeit noch nicht final die Prüfung abschließen konnten, ob sich in Anschluss an die Kanada-Reise auch ein USA-Anteil anhängen wird. Hier sind wir weiterhin in den Planungen und werden Sie natürlich schnellstmöglich in Kenntnis setzen. Und auch da darf ich noch mal auf die Worte verweisen, die ja der Minister selber am Mittwoch gefunden hat. Sie haben es ja selber schon gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass wir in Amerika in der kommenden Woche eine Sitzungspause haben, sodass hier entsprechend geschaut werden muss, inwiefern Termine gefunden werden können, Leute vor Ort sind. Und da sind wir noch in Abstimmung, ob sich Termine finden. Wenn sich dort etwas ergibt, halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden.
Dann machen wir da weiter.
Frau Jenning, auch noch mal zum Thema Kanada. Da war, glaube ich, diese Woche bekannt geworden, dass es eine Kandidatur gibt, auch für den NATO-Militärausschuss, für den ja der aktuelle GI eigentlich auch vorgesehen ist. Wie blickt man denn auf diese Beobachtung, vielleicht auch, dass die jetzt direkt vor diesem Pistorius-Besuch angekündigt wurde?
Also das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen, dass diese Kandidatur bekannt gegeben wurde, aber das ist der ganz normale Ablauf. Das steht natürlich auch jedem frei und ich werde das von dieser Stelle nicht bewerten, weder die Kandidatur als solche noch den Zeitpunkt.
Herr Jung.
Wird der Minister von TKMS begleitet?
Also tatsächlich ist es so, dass ich Ihnen sagen kann, dass die Delegation natürlich sowohl Pressevertreter als auch Vertreter der Verteidigungsindustrie umfasst und auch MDBs. Es entzieht sich derzeit meinem Kenntnisstand auch Mitglieder von TKMS dort.
Das U-Boot-Geschäft, das in Frage steht. Wird sich der Minister denn für TKMS aussprechen bei den Kanadiern, damit eben nicht der Auftrag an die Südkoreaner geht?
Also ich möchte da den Gesprächen nicht vorweggreifen, sondern wie sich der Minister dazu positioniert, das wird er dann in der kommenden Woche auch selber mitteilen und dem werde ich von dieser Stelle nicht vorweggreifen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Reiseankündigung aus dem Umweltministerium.
Ja, ganz genau. Bundesumweltminister Carsten Schneider wird vom 26. bis 29. Mai nach Mexiko reisen, um im Rahmen seines Antrittsbesuchs die mexikanische Umweltministerin Alicia Bárcena Ibarra zu treffen. Gemeinsam werden sie den strategischen Plan Mexikos zu Frauenrechten, Klima und Menschenrechten vorstellen. Zudem besichtigt er Projekte der vom Bundesumweltministerium finanzierten internationalen Klimaschutzinitiative, die sich unter anderem Küstenschutz, Biodiversitätsschutz und dezentraler Energieversorgung widmen. Dazu wird der Minister unter anderem im Celestun Biosphärenreservat eine lokale Fischereikooperative treffen zum Thema nachhaltige Lieferketten. Mexiko ist eines der wichtigsten Partnerländer Deutschlands im Umwelt- und Klimabereich. Die Reise dient zudem der Vorbereitung eines gemeinsamen deutsch-mexikanischen Co-Vorsitzes innerhalb der Wasserkonferenz der Vereinten Nationen, die im Dezember diesen Jahres stattfinden wird. Auch wird der Beitritt Mexikos zum Klimaclub gewürdigt und die Zusammenarbeit im Bereich Kreislaufwirtschaft gestärkt.
Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht, aber das Mikro bleibt bei Ihnen, weil Sie noch die Nachlieferung haben.
Ja, dann blätter ich mal einmal weiter. Genau, das war, glaube ich, eine Nachfrage auch von Frau Thoms. Da ging es um den Anteil von Plug-in-Hybriden bei den Anträgen der E-Auto-Förderung. Die Zahlen, die ich jetzt gleich nenne, die beziehen sich auf den Stand gestern Mittag. Dazu haben wir eine kleine Auswertung bekommen vom BAFA. Insgesamt sind im Rahmen der E-Auto-Förderung bislang knapp 23.000 Anträge eingegangen. Mehr als 90% der gestellten Anträge entfielen dabei auf reine batterieelektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge. Das heißt, 10%, der Rest bezieht sich auf Plug-in-Hybride und auch Range-Extender. Da habe ich keine genaue Aufschlüsselung. Das wird quasi gemeinsam erfasst. Vielleicht auch ganz interessant, auch noch mal eine kurze Auflistung zu den Einkommensklassen. Knapp 50% der 23.000 Anträge wurden von Haushalten mit einem versteuernden Haushaltseinkommen bis 45.000 Euro gestellt. Und noch mal eine andere Sicht darauf, knapp 70% der 23.000 Anträge wurden von Haushalten mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen bis 60.000 Euro gestellt. Und vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis, es bezieht sich tatsächlich auf die gestellten Anträge und eben noch keine bewilligten. Bisher liegen noch keine bewilligten vor.
Ergeben sich daraus noch einmal Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurden vorab einige genannt. Das Thema, das mir am häufigsten genannt wurde, ist die Gaza-Flottille. Damit fangen wir an. Auf der Liste an Themen sind außerdem Ebola, Ukraine, Elterngeld, der Korrespondent der Deutschen Welle in der Türkei, Außenstelle von Yad Vashem in Deutschland und die Krisenreaktionsübung. Wir beginnen bei Herrn McKenzie. Nehmen Sie bitte das Mikro vor sich.
Ja,
Die können das immer nicht so gut ab, wenn die andersrum geknickt werden.
Vielen Dank. Ja, meine Frage ging um die 8 Deutsche, die aus diesem Gaza-Flottille gekommen sind, also zurückgekommen sind. Haben Sie Informationen über Ihren Zustand und werden Sie mit denen austauschen, um ein bisschen über dem, was Sie erlebt haben, da zu erfahren?
Ja, ich kann Ihnen gerne den aktuellen Stand dazu mitteilen. Nach unserem Kenntnisstand konnten inzwischen die 400 Aktivistinnen und Aktivisten der Global Sumut Flotilla, darunter eben auch 8 deutsche Aktivistinnen und Aktivisten, in die Türkei ausgeflogen werden. Sie sind gestern Abend in Istanbul gelandet. Vielleicht einmal als Zwischenschritt, was wir konsularisch bislang getan haben. Unsere Botschaft in Tel Aviv war da bei der konsularischen Betreuung der deutschen Staatsangehörigen eingebunden, steht auch in fortlaufendem Austausch und hat Informationen bei der israelischen Seite eingefordert. Das deutsche Generalkonsulat in Istanbul war dann gestern bei der Ankunft der deutschen Staatsangehörigen am Flughafen in Istanbul präsent und hatte kurzzeitig dann auch die Möglichkeit zum Austausch mit der Gruppe, konnte auch ermöglichen, dass Telefonate zum Beispiel nach Hause geführt werden. Wir stehen mit den Angehörigen der betroffenen deutschen Staatsangehörigen natürlich weiter als Ansprechpartner zur Verfügung und in Kontakt. Aber vielleicht auch noch mal als Einordnung, vor einer Abschiebung aus Israel hatten wir keinen konsularischen Zugang in Israel erhalten. Jetzt, weil Sie aktiv oder explizit nachfragten nach den Verletzungen der Aktivistinnen und Aktivisten, unsere Kolleginnen und Kollegen in Istanbul haben bei Ankunft der deutschen Aktivistinnen und Aktivisten dann in Erfahrung bringen können, dass mehrere von ihnen Verletzungen aufwiesen. Medizinische Untersuchungen und Behandlungen wurden nach unserem Kenntnisstand vor Ort in Istanbul eingeleitet. Worauf ich hier hinweisen möchte, ist, dass für uns menschenwürdige Behandlung unserer Staatsangehörigen absolute Priorität hat, dass wir uns auch für unsere deutschen Staatsangehörigen selbstredend dort einsetzen. Und dazu gehört vor allem die körperliche Unversehrtheit. Und in diesem Zusammenhang erwarten wir natürlich auch Aufklärung, denn die Vorwürfe, die da zum Teil im Raum stehen, sind gravierend. Und es gibt ja auch einen politisch Verantwortlichen, der sich da in unsäglicher Art und Weise verhalten hat. Wie Sie wissen, der Polizeiminister Israels. Dazu hatten sich ja auch verschiedene Stellen Deutschlands schon geäußert und diese erniedrigende Behandlung der Festgenommenen entsprechend verurteilt. Das ist aus unserer Sicht einfach ein unsägliches Verhalten.
Entschuldigung, wissen Sie, wann die Deutschen zurück nach Deutschland fliegen werden?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, wir leisten vor Ort konsularische Hilfe und Unterstützung und das wird dann bestimmt im Rahmen der individuellen Betreuung stattfinden.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Jessen?
Ja, der Außenminister hat das Verhalten Itamar Ben-Gvirs als vollkommen inakzeptabel bezeichnet, das ist deutlich. Gleichwohl ist es sprachlich eigentlich dann doch eine schwache Form des Protestes. Warum hat die Bundesregierung, anders als zum Beispiel Polen, Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande, nicht den israelischen Botschafter einbestellt? Oder hat sie es inzwischen getan?
Ich kann Ihnen, Herr Jessen, gerne noch mal den ganzen Wortlaut wiedergeben. Er hat gesagt, das Verhalten von Minister Ben-Gvir gegenüber den Aktivistinnen und Aktivisten der Flottille ist vollkommen inakzeptabel. Das ist richtig, es widerspricht den Werten, für die Deutschland mit Israel gemeinsam stehen möchte, fundamental. Daher bin ich meinem Kollegen Gideon Saar dankbar für die klaren Worte, die er für dieses unsägliche Verhalten gefunden hat. Das ist die ganze Aussage. Über das Verhalten von Herrn Ben-Gvir möchte ich auch festhalten, die Behandlung der Aktivistinnen und Aktivisten, darunter eben deutsche Staatsangehörige, das ist uns ja gestern erst zur Kenntnis gelangt, ist aus unserer Sicht ebenso völlig inakzeptabel. Wir verurteilen dieses Vorgehen klar und deutlich und wir fordern eben die entsprechende Transparenz in der Aufarbeitung, die jetzt geschehen muss.
Ja, damit haben Sie den zweiten Teil der Frage aber nicht beantwortet. Der Kenntnisstand dürfte bei den genannten Staaten Polen, Spanien, Niederlande etc. ähnlich gewesen sein, auch erst gestern erfahren. Gleichwohl haben die die jeweiligen israelischen Botschafter einbestellt. Das ist ein weiteres Signal über die Erklärung eines Ministers hinaus. Warum hat Deutschland das bislang nicht getan oder haben Sie inzwischen den Botschafter einbestellt?
Also ich, wie gesagt, diese Entwicklungen, vor allem der Sachstand, den ich hier vorgetragen habe, ist relativ neu, der ist von gestern Abend. Wir haben bereits gesagt, und diese Ablehnung kommunizieren wir auch sehr deutlich, dass wir in diesem Vorgehen eine Sachverhaltsaufklärung fordern. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind eben absolut aus unserer Sicht gravierend und deswegen erwarten wir eine lückenlose und transparente Aufklärung. Darüber hinaus habe ich Ihnen heute nichts anzukündigen, aber das ist das Vorgehen, das ich Ihnen an dieser Stelle und zum jetzigen Zeitpunkt mitzuteilen habe.
Und Herr Jung?
Herr Hinteseer, unter den 8 Deutschen sind da misshandelte Personen.
Ich glaube, dazu hatte ich gerade ausgeführt. Wir haben Verletzungen festgestellt, unser Konsularteam in Istanbul. Und alles Weitere fordern wir jetzt eben von der israelischen Seite. Wir sind in Kontakt mit den Personen. Wir fordern von der israelischen Seite entsprechende Aufklärung. Denn aus unserer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, wie sich der Gesundheitszustand, der sich uns dargestellt hat, ergibt.
Könnte sein, dass man die Deutschen fragt, was mit ihnen passiert ist, warum sie verletzt sind. Und Sie haben jetzt gerade auch von Verurteilungen gesprochen. Können Sie uns nochmal, basierend auf Völkerrecht, humanitärem Völkerrecht und so weiter, nennen, welche Normen da verletzt wurden?
Ich kann Ihnen hier keine rechtliche Auslegung darbieten, denn uns fehlen Informationen dazu. Wenn Sie eine Rechtsberatung oder Rechtsauslegung möchten, dann müssen Sie sich an den Rechtsbeistand wenden. Das kann ich für Sie hier nicht leisten. Was ich sagen kann, ist, dass wir Aufklärung fordern im Zusammenhang damit. Und ja, das ist unsere Position. Ich glaube, die habe ich gerade in aller Deutlichkeit dargelegt.
Dann wechseln wir das Thema. Frau Herzog interessiert sich für das Stichwort Ebola.
Dankeschön. Die Frage richtet sich sowohl ans BMZ, an das BMG, aber auch an das AA. Gibt es bereits Hilfen?
Wollen Sie denn kurz warten, bis das BMZ, wenn es sich auch ans BMZ richtet, sich umsetzen konnte? Am besten an den Platz genau eines Kollegen, der nicht aufgefordert ist.
So, die Frage wäre, gibt es bereits Hilfen der Bundesregierung im Ebola-Ausbruchsgebiet im Kongo und in Uganda oder sind diese geplant? Und wenn ja, was genau?
Ja, mag beginnen.
Ja. Also das BMZ hat schon vor Jahren die Pandemievorsorge in der Region durch Frühwarnsysteme und Kommunikationssysteme unterstützt. Erste Unterstützungsmaßnahmen des BMZ in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind bereits angelaufen, insbesondere zur Pandemieprävention in der Ostafrikanischen Gemeinschaft sowie über die sogenannte schnell einsetzbare Expertinnengruppe Gesundheit. Das läuft gerade an. Wichtig ist natürlich auch, dass der Zugang zum Teil schwierig ist in die Region, aber insgesamt sind wir gerade dabei, alle möglichen Mittel über diese bereits bestehenden Maßnahmen zu initiieren.
Nachfrage? Ja, können Sie das noch ein bisschen genauer machen? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie im Moment nur in Anführungsstrichen Experten in der Region, aber die waren ohnehin schon da. Sie planen aber noch mehr. Aber wenn ja, was denn, in welchem Umfang oder ist das noch offen und bis wann?
Also zum Beispiel, ich kann das auch noch mal nachreichen im Einzelnen über die schnell einsetzbaren Expertengruppen Gesundheit. Unterstützen wir mit der lokalen Beschaffung von Schutzausrüstung für kirchliche Gesundheitseinrichtungen als Sofortmaßnahme. Wir unterstützen die Ausweitung von Sensibilisierungsmaßnahmen von der Bevölkerung und von Gesundheitsfachkräften, vor allen Dingen in Kooperation mit kirchlichen Trägern in Nord-Kivu. Und schulen medizinisches Personal vor Ort beziehungsweise bereiten Schulungen vor Ort vor in dem Bereich. Dann gibt es die aktive Unterstützung der Aktivierung und Implementierung des kontinentalen sogenannten Incident Management Support System der Afrikanischen Gesundheitsbehörde, als CDC. Ja, also das sind jetzt so die Maßnahmen, die jetzt konkret die ich vortragen kann. Und da es gerade am Anlaufen ist, um die aktuelle Krise zu beantworten, müsste ich noch mal ins Detail gehen und nachreichen, was noch an weiteren Maßnahmen nachkommt.
Ja, noch eine Verständnisfrage. Also wie viele Personen sind da jetzt im deutschen Auftrag und die waren schon vorher da, richtig? Oder haben Sie die jetzt geschickt?
Also geschickt haben wir jetzt aktuell niemanden. Das sind Expertinnen, die vor Ort sind.
Aber die von Deutschland bezahlt werden oder was ist der deutsche Beitrag?
Ausgebildet, ausgerüstet, ja.
Dann Herr Kubina.
Mit einer etwas allgemeiner gefassten Frage zum Komplex. Manche Menschen haben sich, als vom neuerlichen Ebola-Ausbruch die Rede war und ist, Sorgen gemacht, eine neuerliche Pandemie könnte anstehen. Deshalb die Frage ans BMG. Wie weit sind die Vorbereitungen auf ein solches Szenario? Das kann ja auch losgelöst von einem akuten Ebola-Geschehen wieder virulent werden, auch für Deutschland. Welche Lehren hat man aus der vergangenen Pandemie gezogen? Die Absprachen zwischen Bund und Ländern beispielsweise, die Bevorratung kritischen Materials. Was ist da der Stand der Dinge? Was können Sie uns dazu sagen?
Also grundsätzlich, weil Sie Ebola noch mal erwähnt haben, das Risiko, was von Ebola ausgeht, ist in Deutschland, wird für Deutschland als sehr gering eingeschätzt. Und es besteht für die Bevölkerung und andere Patienten in der Charité keine Gefahr. Das noch mal vorweg. Ansonsten, was die Resilienz unseres Gesundheitssystems und die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung angeht, das ist natürlich auch nicht nur wegen möglichen Pandemien, sondern auch angesichts der angespannten sicherheitspolitischen Lage von zentraler Bedeutung. Deutschland ist natürlich auch aufgrund der Erfahrungen während der Corona-Pandemie heute besser auf eine Pandemie vorbereitet. Dennoch gibt es noch Handlungsbedarf, um das Gesundheitssystem krisenfest zu machen. Um die richtigen Lehren aus der Pandemie zu ziehen, hat der Bundestag, wie Sie wissen, die Enquete-Kommission eingerichtet, die arbeitet. Und wir haben aber auch schon unsere Lehren aus der Pandemie gezogen und die Strukturen in Deutschland gestärkt. Ich möchte Ihnen hier ein paar nennen, exemplarisch. Ich kann jetzt nicht hier alles aufführen, aber die wichtigsten. Wir überwachen das Infektionsgeschehen besser, zum Beispiel durch das Abwassermonitoring und eine genomische Überwachung. Das ist wichtig bei der Früherkennung von neuen Viren oder dem Erkennen von Ausbruchswellen. Zudem haben wir ein Infektionsradar mit aktuellen Daten, zum Beispiel zu aktuellen Geschehen von Atemwegserkrankungen eingerichtet. Dann haben wir mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, den haben wir gestärkt und damit ist es uns auch gelungen, den zu stärken mit Geld. Und wir haben das gesteckt in eine Modernisierung, also mehr Digitalisierung, Personalaufbau sind da die Stichworte. Der nationale Pandemieplan wird gerade in einem umfassenden Prozess mit den Bundesländern überarbeitet und soll bis Ende diesen Jahres veröffentlicht werden. Und nicht zuletzt haben wir auch noch Änderungen am Infektionsschutzgesetz ja angekündigt und arbeiten daran. Das wird in dieser Legislaturperiode angegangen. Und da werden auch die Änderungsvorschläge der Bundesländer einfließen und natürlich die Ergebnisse der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Das wäre schon mal so ein Abriss über das, was wir getan haben.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber Herr Hinterseher hat noch mal eine Nachlieferung zum Thema davor. Nehmen wir das jetzt.
Zur Flottille noch eine Nachreichung, weil Sie, glaube ich, danach fragten. Nach unserem Kenntnisstand sind die 8 deutschen Aktivistinnen und Aktivisten derzeit noch in der Türkei.
Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter bei Herrn Thoroxen. Noch eine Nachfrage dazu, Herr Jung?
Ist jemand von denen im Krankenhaus?
So ist unser Kenntnisstand, denn wir konnten nur 7 Personen am Flughafen Istanbul in Empfang nehmen über unser Konsularteam. Ich glaube, eine Person wurde direkt in ein Krankenhaus eingeliefert.
Weil so schwer misshandelt worden?
Ich kann aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes hier nicht weiter ausführen, Herr Jung. Ich habe das, soweit ich es eben wiedergeben kann, jetzt wiedergegeben.
Dann jetzt ein neues Thema, Herr Troxel.
Genau, eine Frage ans Familienministerium, ich glaube.
Dann brauchen wir auch einen Platz.
Umsetzen. das Thema Elterngeld. Der Finanzminister erwartet ja, dass es da Kürzungen geben soll. Wie weit sind da die Pläne fortgeschritten? Und was sagt das Ministerium oder die Ministerin dazu, zu dem Vorwurf, zu der Kritik, dass da wahrscheinlich die jüngere Generation wieder mal belastet wird?
Vielen Dank für die Frage. Wie Sie vielleicht wissen, hat sich die Ministerin heute gegenüber der Welt geäußert und sie hat betont, dass sie als Teil der Regierung solidarisch daran halten will, was der schwarz-rote Koalitionsausschuss an Einsparungen beschlossen hat. Sie will aber auch an konstruktiven Lösungen arbeiten. Sie hat in diesem gleichen Interview klar gemacht, dass sie im Familien- und im Bildungsbereich um jeden Cent kämpfen will. Wie die Einsparziele jetzt konkret erreicht werden können, wird die Ministerin mit der Regierung und der Fraktion verhandeln. Es ist ihr aber wichtig, klarzumachen, dass sie das Elterngeld für eine Errungenschaft hält, die sie außerordentlich wertschätzt und die sie so reformieren will, weil das steht ja auch für uns an, dass es ein attraktiver Zuschuss für die Familien bleibt. Es ist ihr wichtig zu sagen, dass bei all den Sparzwängen, die wir in dieser Bundesregierung haben, die Familien trotzdem das Signal erhalten, dass wir sie unterstützen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, Herr Riegert, machen Sie weiter.
Ja, der Deutsche Welle-Korrespondent Ali Khan Uludar ist gestern aus der Haft entlassen worden, aus der U-Haft. Aber der Prozess zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit gegen ihn geht weiter. Kann das Auswärtige Amt dazu irgendetwas sagen? Fordern Sie auch die Aussetzung des Prozesses?
Ich glaube, der Staatsminister Weimer hatte sich dazu bei Festnahme bereits geäußert. Darauf würde ich verweisen, dass es die Forderung der Bundesregierung, aber zum neuen, sage ich mal, Sachstand, kann ich sagen, wir sind natürlich sehr erleichtert über die Entlassung des Journalisten der Deutschen Welle aus Untersuchungshaft. Wir werden den Prozess, der ja weiter gegen ihn läuft, weiter genau beobachten. Auch gestern war ein Vertreter der Deutschen Botschaft beim Prozess anwesend. Aus unserer Sicht leistet die Deutsche Welle in der Türkei und weltweit äußerst wichtige Arbeit. Und es ist wichtig, dass Sie und andere Journalistinnen und Journalisten weltweit frei berichten können.
Kurze Nachfrage, wie gefährdet ist die Pressefreiheit Ihrer Ansicht nach in der Türkei?
Ja, wir haben ja verschiedentlich hier darauf hingewiesen, wie wir die, Rückschritte, die wir durchaus in der Vergangenheit feststellen konnten, im Bereich der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei beurteilen. Die Türkei möchte EU-Mitgliedsstaat werden. Dafür sind Kriterien vor allem in den Bereichen der Presse- und Meinungsfreiheit, aber der Grundfreiheiten allgemein einzuhalten. Und daran messen wir die Türkei natürlich auch, übrigens auch als Mitglied des Europarats.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann, Herr Höfele, haben Sie das nächste Thema?
Ich interessiere mich für die Krisenreaktionsübung am Mittwoch. Da wurde ja geübt, wie man mit einem entführten Passagierflugzeug umgehen würde. Und in der Mitteilung stand, dass der Bundeskanzler 2 Eurofighter-Kampfjets geschickt haben, die dieses Flugzeug abgefangen und zur Landung begleitet haben. Jetzt fragen wir uns, wie können 2 Eurofighter-Kampfjets ein entführtes Passagierflugzeug zur Landung bringen?
Zuerst einmal den ersten Teil, sozusagen den politischen, kann ich machen. Wenn es dann zu militärtaktischen geht, da würde ich dann zu der Kollegin vom BMVG rüber gucken. Da gibt es eingespielte Verfahren für. Aber zunächst einmal, es ist zutreffend, wie Sie gerade geschildert haben, dass das Bundeskabinett in einem größeren Verbund am Mittwoch eine solche Krisenreaktionsübung durchgeführt hat. Geht im Grunde darum, Handlungssicherheit in Krisenzeiten zu erproben. Und genau das wurde bei dieser Übung gemacht. Und wie dann die Verfahren stattfinden, dass Eurofighter oder andere Luftfahrzeuge Flugzeuge zum Abdrängen oder an den Boden bringen, da kann vielleicht die Kollegin vom BMVG noch was sagen. Ansonsten kann man nur darauf verweisen, dass das erprobte Verfahren sind und die Bundeswehr und die Pilotinnen und Piloten der Bundeswehr genau auch für diese Fälle trainiert sind. Auch außerhalb solcher Krisenreaktionsübungen ist das ein klassisches Übungsszenario in der Bundeswehr, soweit ich weiß.
Genau, ich kann da vielleicht ein paar Kleinigkeiten ergänzen. Also zunächst darf ich ja auch noch mal betonen, was ja auch unser Minister in diesem Zusammenhang betont hat, dass die eingesetzten Piloten unserer Alarmrotte gezeigt haben, dass wir gerade auch für solche gefährliche Situationen top ausgebildet sind und natürlich auch auf eben diese vorbereitet sind. Das üben wir ja auch in anderen Übungsszenarien. Auch das, erlauben Sie mir den allgemeinen Einschub, haben wir ja schon oft betont, wie wichtig solche Übungen sind, denn am Ende gilt auch im militärischen Bereich, dass nur das, ich sag mal, im Fleisch und Blut übergehen kann, was man täglich übt. Sie werden sich nicht wundern, dass ich jetzt nicht komplett in Einzelheiten und in Details gehen kann, wie dann ein solcher Abfangvorgang und auch die Begleitung zu einer Landung vollstatten geht. Aber natürlich ist es so, dass entsprechend unsere Eurofighter aufsteigen und dann auch mit Sichtzeichen und entsprechend also über diesen Sichtkontakt entsprechend arbeiten und zum Beispiel durch Bewegung des Flugzeuges auf sich aufmerksam machen und auch durch zum Beispiel Flügelschwenkung oder ähnliches darauf aufmerksam machen, dass also jetzt hier eine entsprechende Befolgung stattfinden hat. Jetzt haben Sie ja den Oberst Müller heute nicht hier, der das im Zweifel ein bisschen detaillierter und besser erklären könnte als ich. Aber grundsätzlich gilt es, dass wir eben über diesen Sichtkontakt arbeiten. Und wie gesagt, die richtigen Details obliegen dann ja der operativen Führung, sodass ich die hier auch nicht ausführen kann.
Der frühere Verteidigungsminister Jung hatte damals, ich glaube vor 20 Jahren, mal gesagt, er würde so ein entführtes Passagierflugzeug auch abschießen lassen. Gilt das auch noch für die aktuelle Bundesregierung?
Da ist, Herr Höfel, die Rechtslage ja ziemlich eindeutig. Da verweise ich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im sogenannten, ich glaube, er heißt Renegade-Fall. Und ansonsten werden Sie von mir nicht erwarten, Aussagen aus der Vergangenheit hier nochmal zu kommentieren.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Frau Herzog mit einem neuen Thema an der Reihe.
Ja, an Herrn Hille. Volodymyr Zelensky hat für heute eine Videoschalte mit der E3 angekündigt. Was ist das Ziel dieser Schalte? Und wird es darum gehen, einen europäischen Unterhändler für die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu bestimmen?
Frau Herzog, wie Sie wissen, sind wir ja in engem Kontakt mit unseren Partnern in Europa und auch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten. Ich kann Ihnen jetzt aber keine besonderen Termine ankündigen. Es liegen im Moment auch mit dem Brief des Bundeskanzlers zum Thema EU-Mitgliedschaft ja Themen auf dem Tisch, aber wir sind im ständigen Beratungsprozess mit den Partnern in Europa und auch dem ukrainischen Präsidenten.
Ist das ein Dementi, was diese konkrete Schalte angeht?
Das ist weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Das ist das, was ich gerade gesagt habe.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Kubina, Sie sind wieder an der Reihe.
Danke. Mit einer Frage ans Bildungsministerium. Und zwar geht es um Pläne der Gedenkstätte Yad Vashem, ein Bildungszentrum zum Holocaust einzurichten in Deutschland. Drei Standorte sind im Gespräch und nun heißt es, eine Entscheidung könnte Ende Mai fallen. Ob das zutrifft und ob sich vielleicht auch abzeichnet, welcher Standort das Rennen macht.
Entschuldigung, ich brauche noch ein Mikro.
Jetzt. Vielen Dank. Mein Stand ist, dass es möglicherweise am kommenden Mittwoch zu einer Entscheidung kommt. Wie Sie vielleicht wissen, hat Yad Vashem im September letzten Jahres drei Länder als potenzielle Standorte für die Errichtung eines Holocaust-Bildungszentrums in Deutschland veröffentlicht. Das waren Bayern oder das sind Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Und der Auswahlprozess und die Kontakte dazu liefen direkt zwischen Yad Vashem und den Ländern. Die Bundesregierung nimmt hierauf keinen Einfluss. Deswegen würde ich Sie bitten, sich entweder an Yad Vashem oder an die Länder selbst zu wenden. Wie gesagt, mein Stand ist, dass es am kommenden Mittwoch dazu möglicherweise eine Entscheidung gibt.
Dann ein neues Thema von Herrn Jung.
Ja, Thema Kuba. Der US-Flugzeugträger Nimitz wurde jetzt in der Karibik verortet und US-Präsident Trump spielt weiterhin öffentlich mit Invasionsplänen. Hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse und drängen Sie den amerikanischen Partner, eine mögliche Invasion sein zu lassen? Oder unterstützt Herr Hille die Bundesregierung Regime Change in Kuba?
Ich kann das gerne übernehmen. Ich weiß nicht, woher Sie die Prämisse oder die Ankündigung einer Invasion nehmen, Herr Jung. Wir haben Berichte zur Kenntnis genommen, dass es eben einen Flugzeugträgerverband gibt, der in die Karibik einläuft. Und das haben wir zur Kenntnis genommen. Aber sehen Sie es mir nach, dass wir nicht jedes einzelne Manöver von Alliierten kommentieren.
Nachfrage?
Wir haben erlebt im Januar, wie es in Venezuela, wie schnell es gehen kann. Die Frage haben Sie jetzt aber nicht beantwortet, ob die Bundesregierung Regime Change in Kuba unterstützen würde.
Ich glaube, wir haben uns hier öfter dazu verhalten. Sie wissen, dass wir grundsätzlich dem Wort Regime Change sehr kritisch gegenüberstehen.
Weitere Nachfragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jessen.
Frage geht ans BMAS. Ja. Wie ist die Ankündigung oder die Forderung der Wirtschaftsministerin, Frühverrentungsprogramme zu beenden, mit ihrem Haus als zuständiges Ressort abgesprochen gewesen?
Entschuldigung.
Kann passieren.
Ich will es jetzt nicht dramatischer machen, die Antwort wird sehr undramatisch. Es wird Sie nicht erstaunen, dass ich Äußerungen auch aus dem politischen Raum an dieser Stelle nicht kommentiere. Und Sie wissen, dass wir zum Thema Rente gerade die Alterssicherungskommission haben, die Unabhängige, die tagt. Und wir gucken, was da rauskommt Ende Juni und dann alles Weitere zum Thema Rente.
Also wenn eine Ministerkollegin sich äußert, ist das für mich was anderes als Äußerungen aus dem politischen Raum. Sind in Ihrem zuständigen Ressort irgendwelche Maßnahmen im Hinblick auf Beendigung von Frühverrentungsprogrammen in Arbeit oder sind Sie bereit, über solche Programmstopps zu reden?
Also ich kommentiere an dieser Stelle nicht die Äußerungen anderer Ministerinnen oder Minister, aber aus unserem Haus habe ich Ihnen dazu heute nichts anzukündigen.
Dann bin ich am Ende der heutigen Frageliste. Nein, Herr Heimbacher hat noch eine Frage.
Muss nochmal in die Verlängerung gehen. Weil heute die Taskforce der Koalition zur Energiekrise nochmal tagt, das soll vor allem um die Versorgungssicherheit gehen, vielleicht an das BMWE gerichtet. Sieht die Bundesregierung über die gegenwärtigen Maßnahmen hinaus noch weiteren Handlungsbedarf bei diesem Thema?
Also die Bundesregierung, wir sind ja nach wie vor, tagt ja unsere Taskforce auch gemeinsam mit innerhalb der Regierung, aber auch mit verschiedenen Unternehmen, mit verschiedenen Branchen. Die findet weiterhin statt, mindestens einmal die Woche. Die Ministerin lässt sich jeden Tag in einer Extralage zur Versorgungssicherheit briefen. Derzeit sehen wir weiter keine geht's auch schon, hier ist sehr trocken hier vorne, Entschuldigung, derzeit keine Probleme in der Versorgungssicherheit. Das betrifft LNG, aber genauso auch Öl. Wir haben Freigaben wurden zu größtenteils abgeschöpft. Falls es noch zu weiteren Bedarfen gibt, haben wir noch sehr viel in unserer Erdölreserve und könnten hier auch weiter zur Verfügung stehen. Aber diese Problematik steht momentan nicht an. Also derzeit ist die Versorgung gesichert.
Dazu keine weiteren Fragen. Aber Herr Jung, Sie haben noch ein neues Thema.
Ja, da die Zeit noch da ist, Herr Hinterseher, wir warten seit dem 3. Januar.
Herr Jung, ich weiß nicht, ob die Zeit, also Sie haben bestimmt die Zeit, aber es muss nicht. Ich staune nur. Ich hatte Sie ja vorher gefragt, wieso im Laufe der Veranstaltung dann immer Fragen noch auftauchen. Ich meine bloß, wir müssen nicht zwingend die Stunde voll machen. Das ist kein Gesetz, dass es eine Stunde dauern muss.
Hatte ich auch nicht vor. Ich bin mir sicher, es geht jetzt auch nicht lange. Hinterher haben Sie die völkerrechtliche Bewertung des Maduro-Kidnappings vom 3. Januar 26 dabei und dem Angriffskrieg der USA und Israel auf Iran.
Entschuldigung, ich habe den ersten. Ich habe den ersten Teil Ihrer Frage nicht verstanden.
3. Januar 26, das US-Kidnapping von Maduro.
Ich habe Ihnen hier heute keinen neuen Stand mitzuteilen.
Wann können wir mit beiden Bewertungen rechnen?
Ich habe gesagt, ich habe Ihnen heute keinen neuen Stand mitzuteilen. Ich habe den Ausführungen, die wir hier in der Vergangenheit, glaube ich, sehr oft schon hatten, auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das Thema wurde tatsächlich en Detail besprochen. Sollte sich daran was ändern, werden wir es Ihnen mitteilen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann sind wir tatsächlich immer noch nicht am Ende der Fragerliste, weil auch Herrn Kubina noch was einfällt.
Tatsächlich noch eine Frage zu KNDS ans BMWE, Frau Ungrath. 40% wurde in Regierungskreisen genannt als Beteiligungsziel, hinter dem jetzt auch Ihr Haus als federführendes Ressort steht. Die Frage, ist das so? Werden Sie tatsächlich mit diesem Ziel verhandeln? Und welche Signale gibt es von den deutschen Eigentümerfamilien, tatsächlich auch in diesem Umfang die Aktien, so sie denn ausgegeben werden, an der Börse im Laufe des Sommers auch abzutreten? Erstmal das.
Der Koalitionsvertrag legt fest, dass eine Beteiligung an Schlüsselunternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie von strategischer Bedeutung ist. Und die deutschen Anteilseigner von KNDS wollen ihre Beteiligung verkaufen. Das Unternehmen soll dafür unter anderem noch in diesem Jahr an die Börse gebracht werden, wie Sie wissen. KNDS hat für die deutschen Sicherheitsinteressen eine große Bedeutung. Zum Schutz der verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien im gepanzerten Fahrzeugbau strebt die Bundesregierung eine Beteiligung von 40% am Unternehmen an. Das entspricht ungefähr der Beteiligung des französischen Staats nach einem Börsengang. Und wir wollen ja auf Augenhöhe mit Frankreich gehen. Wir sind derzeit in Verhandlungen mit dem Unternehmen, also mit der Wegmann Holding und natürlich auch mit dem französischen Staat. Aber weil die Verhandlungen laufen, kann ich Ihnen da jetzt keine Details nennen.
Okay, aber ein Detail ist ja auch schon bekannt, wie es abgewickelt werden soll, nämlich über die KfW. Dazu die Frage, es hängt natürlich davon ab, wie dann der Börsenkurs ist, wenn der Börsengang tatsächlich auch vollzogen wird, was das dann monetär bedeutet, ein 40%-Paket. Aber klar ist ja, es wird auf mehrere Milliarden Euro hinauslaufen. Ist das im Etat der KfW bereits dargestellt? Wird es dafür Mittel aus dem Bundeshaushalt geben? Wie wird das etatisiert, dieser Milliardenbetrag, der ganz sicher auf den Bund zukommen wird durch diese Transaktion?
Also wir sind jetzt erstmal in den Verhandlungen mit der Wegmann-Gruppe. Das muss auch erstmal beendet sein, dass wirklich die Beteiligung stattfindet. Und dann können wir uns zu weiteren Punkten auch gerne äußern. Aber erst muss diese Verhandlung erstmal abgeschlossen werden. Und darüber hinaus kann ich, tut mir leid, nicht spekulieren.
Herr Jessen?
Werden denn Gewinne, wenn die Beteiligung realisiert wird, direkt in den Bundeshaushalt einfließen als Einnahmen? Oder was geschieht mit denen?
Das gehört auch zu Details, zu denen ich mich jetzt nicht äußern kann, weil erstmal muss überhaupt diese 40% zustande kommen.
Ja, aber auf der Grundlage von bisherigen Staatsbeteiligungen muss ja da eine Systematik geben. Vielleicht könnten Sie auf der Grundlage antworten.
Ich kann mich jetzt zur Spekulation, wie das dann genau ausgestaltet wird, jetzt hier nicht äußern, mit der Bitte um Verständnis und um noch etwas Geduld.
Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Fragerliste für heute und am Ende dieser Veranstaltung. Ich wünsche allen schöne Pfingsten. Tschüss.
Dem Wunsch schließen wir uns an. Ein schönes Wochenende und schöne gesegnete Pfingsten.